SWR 2 Forum. Sehnsucht nach dem Garten Eden. Kann die Landwirtschaft es den Verbrauchern überhaupt noch recht machen? Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum. Mein Name ist Werner Eckert. In Berlin feiert sich die Internationale Grüne Woche gerade als Deutschlands größter Bauernhof. Wer durch die Messehallen da unterm Funkturm geht, der sieht da gesunde Tiere auf sauberem Stroh, Stände mit feinsten Bioprodukten, großflächige Leinwände voller Bauernhof-Idylle. Und genau das ist Teil eines Problems, denn solche Bilder setzen sich in den Köpfen der Verbraucher fest, stecken da längst drin und erzeugen eine Fallhöhe, ein Skandalisierungspotenzial, das dann immer mal wieder mit der Realität zusammenstößt. Auf der einen Seite sind da Themen wie Glyphosat, Überdüngung, multiresistente Keime, Ferkel, Kastration, Kükenschreddern und auf der anderen ist die Not vieler Bauernhöfe überhaupt noch etwas mit ihren Produkten zu verdienen. Sind also unsere Ansprüche an die Landwirtschaft überzogen? Gibt es überhaupt einen fairen Ausgleich zwischen Konsumenten- und Erzeugerinteressen? Und was würde das dann für Bauern und Verbraucher am Ende auch bedeuten? Das wollen wir heute im SWR 2 Forum diskutieren. Dr. Beate Gebhardt ist unsere Gesprächspartnerin, die erste Markt- und Verbraucherforscherin an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Frau Gebhardt, was wollen denn die Verbraucher eigentlich am Ende wirklich von den Bauern haben? Was ist ihr Begehr?
Vielleicht müsste man voranstellen, wo der Verbraucher steht, bevor er die Anforderungen an die Landwirtschaft stellt. Und wo der Verbraucher steht, ist eines, nämlich das Erwachen aus einer Qualitätsillusion. Die Illusion, dass wir sehr hochwertige oder gute Lebensmittel haben und die zu einem billigen, günstigen Preis kaufen können. Wir haben ein Wahrnehmen an zu viel Informationen, ein Übersättigen, auch ein Übersättigen an Lebensmitteln, an zu viel Lebensmitteln und sehr vielen Lebensmitteln im Handeln. Und wir haben als drittes eine Entfremdung des Verbrauchers zur Landwirtschaft und eine Entfremdung auch der Landwirtschaft zu den Verbrauchern auf der anderen Seite. Das heißt, da stehen wir und wenn man jetzt sich überlegt, welche Ansprüche hat der Verbraucher an die Landwirtschaft, und das zeigen uns ja Studien zuletzt, die vom Bauernverband, die das Image der Landwirtschaft untersucht hatte. Und demnach wären es vor allem drei Dinge, die Ansprüche darstellen. Das allererste, nämlich eine Qualität, eine hohe Qualität der Produkte. Zum anderen eine transparente Prozessdarstellung, wie werden die Lebensmittel produziert. Und als weiteres, ein ganz wichtiger Punkt, der in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, wie geht die Landwirtschaft, wie gehen die Erzeuger mit den Tieren um?
Also Sie beschreiben den Verbraucher als einer, der sich gerade eben die Augen reibt und feststellt, dass das, was er die ganze Zeit so geglaubt hat, gar nicht wahr war.
Ja, es ist durchaus ein Erwachen. Das entwickelt sich langsam. Wir haben viele ethische Aspekte, die zunehmend den Verbraucher bewegen und dementsprechend auch die Unternehmen und auch die Landwirtschaft bewegen. Wenn man sich aber gewahr wird, dass wir seit 30 Jahren Nachhaltigkeitsziele in welcher Dimension auch immer diskutieren und wo wir heute stehen, ist es in der Tat ein langsames Erwachen und ein langsames Erwachen auch anhand dessen, was wir sehen, wie unsere Tierhaltung funktioniert, wie unsere Umwelt dasteht, welche Veränderungen wir in der Welt eben auch beobachten und welche Skandale wir haben.
Dr. Christian Dürnberger ist Tierethiker. Sie haben das Thema Tierwohl ja gerade angesprochen und Agrarspezialist an der Uni Wien. Dr. Dürnberger, ist Tierwohl eigentlich so eine feste Größe oder spielen da auch gesellschaftliche Vorstellungen eine Rolle? Also wenn man die Bilder, die wir heute oft als Skandal empfinden, vor 20, 30 Jahren Menschen gezeigt hätte, hätten die das auch als Skandal empfunden?
Ja, wahrscheinlich nicht. Man muss grundsätzlich sagen, dass wir als gesamte Gesellschaft dabei sind, unser Mensch-Tier-Verhältnis neu zu überdenken, neu zu reflektieren. Wir haben da ganz verschiedene Dynamiken. Zuallererst kann man nicht über die Gesellschaft allgemein sprechen, sondern wir haben viele verschiedene Gruppierungen in der Gesellschaft. Manche, so würde ich behaupten, denken noch immer relativ wenig über ihr Konsumverhalten nach, sondern folgen gewissermaßen ihrem Geschmacksurteil. Ich kaufe das ein, was mir schmeckt und was ich mir leisten kann. Zugleich haben wir aber auch eine wachsende Gruppe von Menschen, die mehr und mehr ihren Konsum in moralischer Perspektive zum Thema macht und auch ihr persönliches Verhältnis zu Tieren zum Thema macht. Aus Sicht der Ethik zeigen sich dabei natürlich Zielkonflikte. Das heißt, welche Art der Landwirtschaft wir eigentlich wollen. Ich glaube, darüber gibt's, wenn wir die Ziele benennen, schnell mal einen Konsens. Wir wollen alle satt werden. Wir wollen die Grundbedürfnisse erfüllt haben. Wir wollen Klimaschutz. Wir wollen Umweltschutz. Wir wollen Tierwohl. Und das ist aber noch nicht alles. Wir wollen darüber hinaus auch eine Landwirtschaft, die wir als bäuerlich beschreiben. Also die ein bisschen was damit zu tun hat, wie es im Bilderbuch ausschaut. Also über diese Zielvorstellungen, glaube ich, kann man schnell einen Konsens herstellen. Allerdings lassen sich diese Ziele ja nicht immer alle adäquat gleichermaßen verwirklichen. Und dann wird's ethisch spannend, nämlich dann haben wir es mit Zielkonflikten zu tun. Und dann stellt sich die Frage, wer ist eigentlich bereit, auch selbst einen Beitrag zu leisten, dass bestimmte Ziele besser als bisher realisiert werden können. Und ich glaube, dass wir hier nach wie vor die große Problematik haben, dass ein großer Teil der Gesellschaft, auch wenn sie in Umfragen gerne angeben, dass Tierwohl ihnen unglaublich wichtig ist, nicht bereit ist mitzugehen.
Das heißt, nicht den Preis zu zahlen, den das kosten würde.
Es funktioniert einfach nicht, Telefonumfragen zu machen und zu fragen, liebe Leute, welche Ziele sind euch wichtig in der Landwirtschaft, weil mittlerweile der Großteil der Bevölkerung verstanden hat, was hier die sozial erwünschte Antwort ist. Sozial erwünschte Antworten drehen sich rund um Klimaschutz, Tierwohl und auch Umweltschutz. Aber ganz anders ist natürlich dann die Praxis im Supermarkt, wie Leute dann tatsächlich vor Ort entscheiden und handeln.
Dr. Wilfried Bauert ist Publizist und Direktor des Instituts für Welternährung. Sie beobachten Agrarpolitik schon lange. Wann hat das angefangen mit diesem Dilemma, dass die Welt der Bauern und die der Verbraucher so auseinandergefallen ist?
Also ich denke, es hat in den 50er, 60er Jahren schon angefangen. Da war klar, das Zielbild für die Landwirtschaft heißt nicht Bauernhof, sondern Industrialisierung. Das war das Zielbild, was die Politik indirekt vermittelt hat. Sie hat natürlich immer behauptet, der Bauernhof läge ihr sehr am Herzen. Aber ich glaube, das war eine politisch motivierte Argumentation. In Wirklichkeit ging es darum, die Landwirtschaft so zu gestalten wie die Industrie. Das haben die Verbraucher nicht mitgekriegt, weil die Werbung der deutschen Agrarwirtschaft sehr stark auf dem Bauernhof, also auf die alte Idylle abgestellt war. Und so ist die Fallhöhe zwischen der alten Idylle und dem, was technisch draußen auf dem Feld entstand, immer höher geworden. Darüber sind die Verbraucher jetzt erstaunt und auch entsetzt. Und die Politik hat das irgendwie alles so mitgemacht, weil sie gesagt hat, okay, stimmt ja, die Leute werden ja satt, die Leute sind zufrieden dabei, die Leute werden uns wählen, wenn sie satt sind. Das ist ein Teil ihres Wohlstandes. Also bestand auch politisch gar kein Grund, sich zu verändern. Und jetzt erst beginnt eine ganz neue Bewegung, ihr Unwohlsein zu artikulieren. Schon seit mehreren Jahren gibt es jeweils in Berlin die große Wir-haben-es-satt-Demonstration. Und das ist nicht die Demonstration, dass die Leute nichts mehr essen wollen, sondern dass die Leute was anderes essen wollen. Ich war jetzt dabei am vergangenen Sonntag, 35.000 Leute vor dem Brandenburger Tor, 175 Traktoren. Das war schon eine ganz ansehnliche Machtdemonstration. Und ich habe den Eindruck, dass diese alten Bilder, die in der Politik grassierten, tendenziell jetzt bereit sind, korrigiert zu werden. Die Abgeordneten sind bereit, ihre Einstellung zur Agrarpolitik zu überprüfen. Das Agrarministerium am wenigsten, aber das Umweltministerium drängt massiv. Und auch unser Entwicklungsministerium ist dabei, für andere Kontinente ein anderes Leitbild zu proklamieren, als das, was bisher bei uns proklamiert wurde.
Wenn man sich die Moralanforderungen herausnimmt oder ein Konsumverhalten herausnimmt, da differenzieren die Verbrauchertypen ebenfalls. Ne? Wir haben also einen Teil von 20%, die unveränderlich Fleisch konsumieren, viel konsumieren. Und wir haben aber einen relativ hohen Anteil auch den sogenannten Flexitariern zuzuordnen sind. Wenn man jetzt mal den Bereich sich anschaut, sieht man, tatsächlich Veränderungen in einem größeren Teil der Menschen hinsichtlich der Menge des Fleisches, das man täglich oder wöchentlich essen möchte. Das heißt, der Flexitarier schränkt seinen Fleischkonsum ein. Wir sehen hier durchaus Veränderungen in den Konsumverhalten. Wenn man noch weitergehen würde, nämlich hin zu den Vegetariern und Veganern, diejenigen, die ganz auf Fleisch verzichten oder sogar vollständig auf tierische Bestandteile verzichten, sehen wir dann viel, vor allem jüngere Menschen, die diese Verhaltens- und Ernährungsweisen eben auch praktizieren.
Herr Thürnberger, ist das nicht eigentlich eine ganz vernünftige Reaktion auf dieses Dilemma, in dem sich viele Verbraucher fühlen? Ich weiß ja gar nicht so, was richtig ist. Ich weiß nicht, wie ich rauskriegen soll, ob Tiere gut gehalten werden oder nicht. Dann verzichte ich einfach ganz auf Fleisch. Raus bin ich.
Ja, wir haben wahrscheinlich alle so eine gewisse Sehnsucht nach der moralisch blütenreinen Weste, so würde ich das formulieren. Wir wollen alle irgendwie zu den Guten gehören, die moralisch richtig handeln. Wichtig wäre mir als Ethiker in dieser Diskussion, dass wir Ethik, den Begriff hier nicht eng führen. Für mich ist Ethik nicht so sehr die Kommunikation von moralischen Gewissheiten, denn das gibt's in der Gesellschaft schon genug. Ja? Also NGOs, Kirchen, Parteien, viele, viele politische Player kommunizieren, was eigentlich das moralisch Richtige ist. Aber ich glaube, rund um die Debatte, welche Landwirtschaft wir wollen, sollten wir Ethik in einem philosophischen Sinne betreiben. Ethik ist nicht die Kommunikation von moralischen Gewissheiten, sondern eher das gemeinsame, vernünftige Nachdenken über moralische Ungewissheiten. Das heißt, als ersten Schritt würde ich mal zugeben, ich weiß nicht, was das moralisch Richtige ist, und selbst wenn ich es erkenne, ist es vielleicht schwer zu realisieren.
Das kann ich verstehen, aber was bedeutet das denn für die Praxis? Nehmen wir mal den Bauern. Was soll der mit dem Spruch anfangen?
Bei der Landwirtschaft würde ich das ja anders sehen. Ich glaube, dass gewissermaßen in der Landwirtschaft viele Leute Marketing mit Ethik verwechseln. Dass hier der Gedanke vorherrscht, wir müssen Tierwohl so verpacken, dass der Konsument endlich dafür bereit ist, mehr Geld auszugeben. Marketing ist auch wichtig, ist definitiv entscheidend, aber es sollte nicht gleichgesetzt werden mit Ethik, sondern auch die Landwirtschaft sollte sich überlegen, welche Art und Weise der Landwirtschaft möchte ich eigentlich realisieren. Da geht es ums Geldverdienen und ich finde, dafür sollte man sich nicht genieren. Im Begriff Landwirtschaft steckt Wirtschaft drinnen und wir alle wollen gewissermaßen Geld verdienen. Aber ich glaube, wir wollen als Menschen meistens auch mehr. Und auch die Landwirte wollen am Abend nach Hause gehen und zwei Dinge denken. Sie wollen denken, ich mache einen sinnvollen Job. Und wie ich ihn mache, mache ich ihn gut. Das heißt, ich treffe immer wieder Bauern, die sagen, es ist zurzeit eine unglaublich schwierige Situation. Ich habe das Gefühl, ich muss mich wegducken. Ja, ich muss mich irgendwie unsichtbar machen, um nicht Probleme zu bekommen. Und genau hier könnte Ethik, glaube ich, ein wertvoller erster Schritt sein, dass die Landwirtschaft nicht Probleme kaschiert, sondern selbst auf Probleme hinweist und sagt, liebe Gesellschaft, schaut her, ein Blick in den Stall ist ein Blick gewissermaßen in den Spiegel der Gesellschaft. Denn ihr seht hier nicht nur, wenn ihr in den Stall reinschaut, wie ein Bauer mit bestimmten Skills, wie er das hinbekommt, Tierwohl, Klimaschutz, Umweltbedingungen etc., sondern ihr seht auch, welche Rahmenbedingungen von der Gesellschaft vorgegeben werden, in denen dann Landwirtschaft gelingen oder misslingen kann.
Es gibt ja mittlerweile auch in der Zivilbevölkerung Bewegungen, die in diese Richtung gehen, also die die Entfernung zwischen dem Konsumenten und dem Bauern beginnen auszugleichen. Ich nenne so Begriffe wie Solawi, solidarische Landwirtschaft, wo städtische Familien, meistens so um die 100 Stück, einen Bauern verpflichten, für sie im Laufe des Jahres die notwendigen Lebensmittel anzubauen und die Städter investieren dafür in sein Budget. Damit kennen die Leute ihren Bauern, damit kennen die das Land, damit wissen die, wie Landwirtschaft funktioniert und haben am Ende auch ein großes Verständnis, aber werden auch gleichzeitig sagen, wir möchten Landwirtschaft, die in Würde läuft. Nicht nur in Würde gegenüber den Bauern, sondern auch in Würde gegenüber den Tieren und in Würde gegenüber den nächsten Generationen, die ja auch noch weiter wirtschaften wollen. Und solche Tendenzen sind auffällig jetzt in den Großstädten zu sehen. Die organisieren sich politisch in Form von Ernährungsräten. Das sind zivilgesellschaftliche Organisationen, die zu den Stadträten gehen und sagen, Leute, wir wollen unsere Ernährung wieder aus dem Umfeld. Wir wollen die Leute kennen, die für uns produzieren. Und so entwickelt sich langsam eine Nähe, die dazu führen wird, dass die Diskrepanz zwischen dem, was die Konsumenten wollen und das, was die Landwirte erfüllen können, wahrscheinlich sich verringern wird. Es gibt sehr viele positive Beispiele mittlerweile auf dem Weg. Gut, das ist noch nicht absoluter Mainstream. Aber Entwicklungen beginnen immer im Kleinen und am Rande.
Frau Gebhardt, dazu vielleicht, ist das Sozialromantik einer Minderheit oder hat das Potenzial?
Wir haben viele Landwirte, die gute Wege beschreiten, die sorgfältig mit den Tieren umgehen, sorgfältig mit den Ressourcen managen und das aber gar nicht unbedingt an die große Glocke hängen, also nicht sehr viel darüber kommunizieren oder sehr laut kommunizieren und dennoch aber vorbildhaft sein könnten, aber es nicht sind, weil man nicht darüber spricht. Das heißt, wir haben ja dieses Dilemma und das betrifft nicht nur die Landwirte, sondern Handel, Erzeuger und Landwirte ebenso. Das Dilemma aus dem, was man tut, und was man darüber berichtet. Und immer dann, wenn man zu viel darüber berichtet, was man scheinbar Gutes tut, dann spricht man ja von Greenwashing, wenn das eben eine Diskrepanz ist von beiden Seiten.
Ist das denn im bestehenden System überhaupt möglich? Sie haben jetzt in Aussicht gestellt, es gibt ganz hervorragende Lösungen. Wir wissen es bloß nicht als Verbraucher. Wir sehen immer nur die Massentierhaltung, in Anführungszeichen, die Großbetriebe, die Industriellen, die Überdüngung auf den Äckern. Haben Sie Befund, dass das wirklich in großem Maßstab eine sehr tiergerechte Haltung geben kann unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen?
Man sollte nochmal geschwind einen Schritt zurückgeben. Also weiß man das, wo die gesellschaftlichen Ansprüche stehen, die Menschen, die Verbraucher an die Landwirtschaft haben und wo die Landwirtschaft an die Verbraucher haben. Denn das ist nämlich durchaus ein Dilemma. Und es gibt derzeit eine große Studie, die über 4 Jahre angelegt ist, in dem das Thünen-Institut beispielsweise involviert ist, Social Lab, in dem genau diese gesellschaftlichen Ansprüche erfasst werden sollen. Und was sieht man dabei? Dass die Landwirtschaft die Ansprüche der Verbraucher gar nicht kennt. Und wenn man Landwirte und Verbraucher zusammenbringt, beide Seiten doch auch erstaunt sind über die Argumente, die dort geführt werden. Man dann auch sieht, dass Verbraucher über Themen wie Kükenschreddern, Schwänze kopieren, gar nicht so genau informiert sind, sondern erst dann, wenn das medial eben auch erhöht worden ist, präsent ist, aber im Alltagsleben vieles hier in einem allgemeinen Wissen oder in einem allgemeinen Unwohlsein sich kundtut, was dann unter dem Begriff der Massentierhaltung sich eben auch manifestiert. Aber das, was konkret neben Platzfragen eben auch stehen könnte an Tierwohlaspekten dem Verbraucher gar nicht so gewahr ist. Das heißt, man sieht, man hat hier Kommunikationsprobleme. Man hat dieses Fehlen des Öffnens der Landwirtschaft hin zum Verbraucher, was eben jahrelang auch passiert ist, jahrelang nicht gepflegt worden ist, von der Landwirtschaft zu kommunizieren mit den Verbrauchern. Das wurde verpasst und man hat den Medien vor allem die Chance ermöglicht, über Tierproduktion zu berichten. Und da hängt jetzt die Landwirtschaft hinten dran und sowas wird mit solchen Studien wie dem Social Lab eben auch zunehmend gewahr, wo die Defizite sind.
Also selbst wenn es da Studien gibt, ich denke mal, sehr viele, die diesen Sektor beobachten, konnten das schon länger konstatieren, dass es genauso ist, wie Sie jetzt gesagt haben. Aber wenn man überlegt, könnte man heute nicht Verbraucher in einen durchaus durchschnittlichen Biostall führen und auch den würden Verbraucher als Skandal wahrnehmen, weil zu viele Tiere, zu eng, zu dunkel, ich weiß nicht was. Also da sind ja auch Dinge wie Anbindehaltung oder dergleichen mit kleinen Betrieben verbunden, die Verbraucher nicht gutieren.
Und Laufställe im biologischen Betrieben haben eben auch Mist drin. Da laufen die Tiere auch mit den Klauen in ihren eigenen Experimenten rum. Das sieht unter Umständen nicht so ästhetisch aus wie der Bauernhof, den die Leute im Kopf haben. Aber wichtig scheint mir hierbei, und das hat Frau Gebhardt ja auch schon gesagt, es gibt nicht den Verbraucher und es gibt auch nicht den Landwirt. Und das ist eigentlich für jede Veränderung super. Wenn es keine festgestanzten Muster gibt, sondern eine Vielfalt, dann werden sich aus den jeweiligen Gruppen die finden, die miteinander können. Und das sehen wir heute. Es beginnen auch bei den Landwirten und bei den Verbrauchern, sich Gruppen miteinander zu verständigen, darüber, wie sie die Zukunft gemeinsam gestalten sollen, in nahen Verbindungen. Produzenten, Konsumenten, Genossenschaften und Gemeinschaften. Und ich könnte mir vorstellen, dass von diesen Gesprächsrunden, die sozusagen informell entstehen, eine Strahlkraft ausgeht, die auch auf andere im Bereich der Landwirtschaft und im Bereich der Konsumenten übergreift und damit eine Diskussion ermöglichen, die bisher nicht geführt worden ist. Und das wäre ja an für sich eine große Herausforderung, auch was Positives.
Zivilgesellschaft als Ersatz für politische Rahmenbedingungen?
Zivilgesellschaft ist ein Motor. Also wir denken immer, die Politik sei der Motor. Meine Studien darüber gehen in eine andere Richtung. Die Zivilgesellschaft setzt Entwicklungen aufs Gleis und die Politik sagt hinterher, oh ja, das ist ja die richtige Entwicklung, dafür gibt's Mehrheiten und die in die Richtung werden wir weiter operieren. Also mein Standardbeispiel dafür ist die Energiewende, die begann bei Leuten, die verrückt waren und Windräder in den Garten stellen und Solarmodule aufs Dach. Heute sind wir schon viel weiter in dem Prozess, das hat 30 Jahre gedauert, aber die Entwicklung selbst ist von der Zivilgesellschaft angeleitet worden und nicht von der Politik. Also insofern sehe ich die Zivilgesellschaft als zentrale Kraft der Veränderung.
Wir sehen ja ganz häufig, dass gesellschaftliche Strömungen, die wir gerne auch als Trends bezeichnen möchten, eben auch Entscheidungshilfe für andere Verbraucher sind, die einfach eine Leitplanke geben, welches Verhalten anerkannt ist. Ganz besonders gut lässt sich das ja auch illustrieren derzeit am Veganismus und an den Veganern. Wenn man zurückblickt in die 70er Jahre, als wir die große Entwicklung der Vegetarier hatten und man sich daran erinnert, wie dieser Ernährungsstil auch ein bisschen belächelt worden ist, ins Sektierertum verschoben worden ist, man sich überlegt hat, ist das überhaupt gesund, dann sieht man hier Diskussionen und Bedenkenlinien, die doch sehr ähnlich der derzeitigen Diskussion um den Veganismus dreht. Sind das Sektierer? Sind die nicht besonders extrem und radikal in ihren Forderungen, in ihren Ansprüchen, was den Fleischkonsum und den Fleischverzicht eben auch betrifft? Und ist das überhaupt gesund? Und ich würde gerne zu dem Themenbereich, den wir jetzt angeschnitten haben, nämlich eine Moralisierung oder eine ethische Fundierung des Verbraucherverhaltens eben genau hinsichtlich hedonistischer Größen noch etwas mehr hinführen, nämlich dem Thema Gesundheit. Die Ansprüche an die Landwirtschaft oder an die Ernährung geht ja genau auch darüber hinaus, nämlich dass man auf sich selbst bezogen sich gesund ernähren möchte und Gesundheit wird immer von größerer Bedeutung für die Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt nun den Teil der Menschen uns anschaue, der Bevölkerung anschaue, die Fleisch reduzieren, dann sehen wir da dahinter eben häufig auch, man möchte sich selbst gesund ernähren. Ne, da ist bei diesen Flexitariern, diese hedonistischen Größen, hat ein Übermaß zu den moralischen Größen, die wir eher bei den Vegetariern und vor allem auch bei den Veganern finden, die mehr an moralische, ethische Größen appellieren, wie die Massentierhaltung oder ein Tierwohl oder ein Tierschutz, um das eben in neutralen Worten zu benennen.
Da geht ja aber einiges zusammen. Also wir haben hier ethische Aspekte beim Tierwohl, wir haben diesen hedonistischen Ansatz, sprich es ist auch gesünder, weniger Fleisch zu essen. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt das alle Nase lang und große Umweltinstitute sagen, weniger Fleisch ist auch aus Klimaschutzaspekten der Königsweg. Also passt das alles, führt das dazu, dass tatsächlich sich dann auch etwas verändert in der Tierhaltung, schlicht auch in der Zahl der gehaltenen Tiere?
Darf ich nochmal darauf zurückgehen, was Frau Dr. Gebhardt vorher angesprochen hat, nämlich Tierwohl und Kommunikation und auch jetzt nochmal moralischer Veganismus. Also ich komme auf Ihre Frage gewissermaßen über einen Umweg. Ich glaube, gesellschaftlich erleben wir eine Art Obelix-Situation. Ja, das heißt, wir haben Idefix, unseren kleinen Hund, der wird verzärtelt, wir streicheln ihn den ganzen Tag, aber wir unterbrechen dieses Streicheln gewissermaßen immer wieder, um in den Wald zu gehen, in den Supermarkt und uns Wildschweine zu erledigen, die wir dann in rauen Mengen zu uns nehmen. Diese Obelix-Situation ist natürlich, da kommt unsere Alltagsmoral in Stolpern. Wir fragen uns, ja, ist das nicht eigentlich moralisch schizophren, was wir da treiben? Und das ist für die Ethik natürlich wunderbar, weil wo die Alltagsmoral in Stolpern gerät, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ist das eigentlich richtig? Ist das stringent und kohärent, wie ich hier handle? Da sind wir jetzt beim moralischen Status des Tieres. Ich glaube, diese Frage ist es, was uns vielleicht noch mehr umtreibt als Gesundheit. Welchen moralischen Umgang schulden wir eigentlich einem Tier? Was darf ich mit einem Tier tun? Und was nicht? Und diese Frage, also wir sprechen in der Philosophie vom moralischen Status des Tiers, die ist durchaus umstritten. Da gibt es nicht die eine Königsmeinung, aber es gibt natürlich sicherlich die Tierethik, die im 20., 21. Jahrhundert so richtig Fuß gefasst hat und die gesagt hat, na, wir müssen den moralischen Status des Tiers weit, weit höher ansehen als bisher in der Ideengeschichte der Fall. Man könnte behaupten, ein Tier ist ein Ding. Das ist ein Gegenstand. Mhm. Das würde bedeuten, ich kann mit diesem Tier machen, was ich möchte, wenn es mir gehört. Diese Position, glaube ich, steht uns nicht mehr offen, weil wir heute nicht mehr behaupten können, dass ein Tier bloß ein Gegenstand ist, wie es im 16. Jahrhundert vielleicht noch manche Philosophen getan haben. Dann kommt der nächste Schritt, aber der ist auch schon wieder weit, weit zurückliegend, nämlich dass man sagt, ein Tier ist mindestens eine leidensfähige Kreatur. Das kann wirklich Schmerz und Leid empfinden. Daraus wird der moralische Imperativ abgeleitet, na, wenn die wirklich Schmerz empfinden können, sollten wir diesen Tieren, diesen Kreaturen Schmerz ersparen. Das ist der klassische Gedanke des Tierschutzes. Ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, das ist zu wenig. Weil der klassische Gedanke des Tierschutzes wäre mit weiten Haltungsformen in der Landwirtschaft durchaus noch irgendwie kombinierbar.
Also aber mehr Platz für Tiere. Mhm.
Ganz genau. Und eine Schlachtung, die möglichst stressfrei geschieht und dann habe ich kein Problem damit, Fleisch zu essen. So wäre der klassische Gedanke im Tierschutz. Aber ich habe zum Beispiel immer mehr mit Leuten zu tun, für die Tierschutz ein Schimpfwort ist. Weil die sagen, ja, das ist doch nicht alles. Ein Tier möchte doch nicht nur schmerzfrei leben, sondern die wollen doch mehr. Und dann kann ich eben die Frage stellen, und dann wird es interessant für auch moralischen Veganismus gewissermaßen, da haben Tiere ein Sozialverhalten? Wenn ja, haben wir die moralische Pflicht, Fragezeichen, dieses Sozialverhalten sie weitgehend ausleben zu lassen oder nicht? Was bedeutet ein gutes Leben für eine Kuh? Oder haben Tiere Zukunftsbewusstsein? Dann wird es natürlich schon ganz, ganz schwierig, noch Schlachtung moralisch legitimierbar zu finden. Das heißt, all diese Fragen, was können Tiere, welche Bedürfnisse haben sie und was bedeutet das für unsere moralische Reflexion über Tiere, die sind nicht ein für alle Mal beantwortet. Und ich glaube, da wurde das vorher so schön beschrieben, dass sich immer mehr Menschen die Augen reiben, dass diese Fragen jetzt immer mehr ins Bewusstsein kommen.
Das ist jetzt die ethische Dimension gewesen. Meine Frage war, kommt da nicht eben für eine Gruppe die Ethik für die andere, die Gesundheitsaspekte für die dritte, der Klimaschutz zusammen zu einem wirklich starken Strudel?
Ja, ich würde mal behaupten, dass es natürlich heutzutage viele gute Gründe gibt, nicht jeden Tag Fleisch zu essen. Wie gesagt, Gesundheit, Klima, wesentlicher Faktor, wobei man hier natürlich auch klar sagen muss, es geht bei Klimaschutz, weiß Gott, nicht nur um Ernährung, da könnte man auch Tourismus, Mobilität, Flugreisen etc. mit dazu nehmen und dann die problematische, offen zu diskutierende Frage des moralischen Status des Tiers. Zugleich, da sind wir wieder zu Beginn, wenn wir das jetzt hier in dieser Blase so diskutieren, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die entweder nicht darüber nachdenken oder diese Fragen anders beantwortet haben als vielleicht bestimmte kleinere Gruppen. Das heißt, die allermeisten Menschen essen jeden Tag tierische Produkte und scheinen das ohne größere moralische Gewissenskonflikte zu tun.
Kommen da viele Argumente zusammen? Haben wir da eine neue Qualität der Diskussion?
Wenn wir nicht nur aufs Tier gucken, sondern auf den gesamten Bereich Landwirtschaft, Landbewirtschaftung auf der Welt, dann haben wir eine ganz neue Qualität. Denn diese Aspekte werden jetzt zusammengeführt unter dem Gesichtswinkel der planetaren Grenzen. Die stellen fest, was wir uns überhaupt auf diesem Planeten leisten können, um für zukünftige Generationen zumindest dieses Biotop, in dem wir leben, noch zu erhalten. Und da ist vollkommen klar, dass die Art der Landwirtschaft, also nicht nur die Tierhaltung, aber die im Besonderen, die Art der Landwirtschaft, die planetaren Grenzen schon weit überschritten hat, die Art der Landwirtschaft, wie wir sie führen. Insbesondere bei der Klimabelastung, bei der Vielfalt der Arten oder bei der Einschränkung der Arten, bei der Belastung der Meere und der Veränderung großer Biotope auf der Welt. Und wenn das so ist, dass diese Art der Landwirtschaft schon längst ihre Grenzen, in denen zukünftige Generationen noch sicher leben können, überschritten hat, da müssen wir das Problem insgesamt als systemisches Problem angehen. Da reicht es nicht, auf die Tiere zu schauen. Und da sind wir bei der Frage, mit welchem Landwirtschaftssystem kommen wir überhaupt in die Zukunft? Es ist vollkommen klar. Also wir haben das jetzt länger untersucht in einer Streitschrift, in der es um die Zukunft der Landwirtschaft geht. Mit dem industriellen System, so wie es sich jetzt ausprägt, kommen wir in diesem Jahrhundert nicht mehr zurecht. Wir brauchen ein neues System und darüber muss die gesellschaftliche Diskussion und auch die moralische Diskussion jetzt entstehen. Wie können wir diesem Planeten, unseren Kindern, auch was die Ernährung anbetrifft, sicher übergeben?
Wir sitzen gerade ein bisschen in einer schönen Blase, denn es bewegt sich zwar tatsächlich einiges, es bewegt sich etwas. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich so positiv sich auch entwickeln wird, wie wir uns das jetzt erhoffen und es tatsächlich auch notwendig ist. Wenn man sich nämlich hinsichtlich der ethischen Diskussion die mal etwas zurechtdruckt und sich dann anschaut, wenn der Verbraucher an der Ladentheke steht und er einkauft, was dann tatsächlich passiert, dann sind all diese moralischen und ethischen Überlegungen, die ja auch wichtig sind, die herauskristallisiert worden sind in Studien, die als wichtig erachtet werden, die uns wichtig sind, sind ein wenig dann beiseite gerückt. Und es geht letztlich darum, dass uns das Lebensmittel schmeckt und dass es vielleicht auch noch frisch ist. Und dann werden wir es wieder kaufen und dann kann vielleicht auch noch ein regionaler Aspekt dazu kommen und ein ethischer, ein tierethischer Aspekt. Aber es ist immer nachgeordnet. Die Mehrzahl der Verbraucher, wenn ich das wieder so als Mittel zusammenpacke, was wir ja eigentlich nicht ganz dürfen, dann sehe ich die Zeichen nicht ganz so positiv, wie man sich es wünschen würde, dass sie es sind. Und ganz illustrativ sieht man das auch, wenn man sich überlegt oder nochmals vor Augen hält, wie sich die Menschen diese Idylle, dieser Garten Eden, wie sie es vielleicht auch benennen würden oder vielleicht auch Natur, nämlich unsere Wohlfühlarena vorstellen. dieses Naturbild, was die Deutschen heute haben, ist etwas, das hat mit Ruhe, mit Erholung, mit Urlaub, mit Glück zu tun. Es ist eine positive Utopie und eine Idylle. Es ist schön, grün, wohltuend. Und diese Bilder werden ja auch bedient im Marketing, im Lebensmittelmarketing, mit hellen, grünen Wiesen, auf denen Tieren in der freien Landschaft stehen und nicht im dunklen Wald. Ne? Also die Richtung ist uns klar, die Realität ist aber ein wenig eine andere.
So, wie dahin?
Wie dahin. Ein erster Punkt wäre das Thema weiter verständigen, im Dialog bleiben, Einblicke geben, sowohl in das, was getan wird, aber auch in Einblicke in die Ansprüche, die die einzelnen Akteure haben. Wir haben eine Wertschöpfungskette, da ist ein Verbraucher Teil davon, es gibt einen Händler, es gibt Verarbeiter, es gibt Erzeuger. Hier viel mehr Transparenz ermöglichen, einblicken lassen. Wir sehen hohes Interesse der Verbraucher an gläserner Produktion, Fahrten in Betriebe und Einblicke in Bauernhöfe werden gerne nachgefragt und stoßen auf ein großes Interesse dann von Verbraucherseite insbesondere. Da sollte eben diese Öffnung und diese Verständigung ein Teil sein, der wichtig ist und der genutzt wird. Es sollte die Eindimensionalität der Verantwortungszuweisung, die wir zunehmend leider finden, nämlich hin zum Verbraucher, revidiert werden.
Das heißt, der Verbraucher ist nicht der, der mit seinem Verhalten alles kaputt macht.
Genau, und der auch dementsprechend nicht alles zu lösen hat und alles zu regeln hat, sondern auch hier wiederum muss man sehen, es ist ein Interagieren. Dadurch entstehen Produktionen, dadurch entsteht Angebot und Nachfrage. Nicht alleine der Verbraucher verursacht, dass Massentierhaltung entsteht. Nicht der Verbraucher verursacht unsere Probleme, sondern es ist aus der gesamten Wertschöpfungskette entstanden. Und dementsprechend muss auch ein echter Verantwortungsausgleich innerhalb der Wertschöpfungskette entstehen und auch eine Wertschätzung der einzelnen Akteure innerhalb der Wertschöpfungskette.
Wertschätzung heißt in dem Fall ja nun mit Betonung auf Wert. Der Bauer muss mehr Geld kriegen für das, was er tut.
Das wäre mit ein Aspekt. Es wären faire Erzeugerpreise eben auch ein Thema, das nicht nur gewünscht wird und thematisiert wird, sondern mehr Wertschöpfung wäre auch den Erzeuger tatsächlich am Ende beziehungsweise am Beginn der Wertschöpfungskette die Preise zukommen zu lassen, wie es auch Wert hat, dass ein Rohstoff, ein Agrarprodukt erzeugt worden ist. Und da ist es ja nicht so gut bestellt darum.
Da möchte ich auf das zurückkommen, was Herr Bommert zuvor erwähnt hat, nämlich dass zurzeit während der Grünen Woche schon dieser ritualisierte Streit aufgeführt wird, der zwei Demonstrationen, die in Berlin hier jedes Jahr stattfinden. Wir haben es satt auf der einen Seite, und es gibt ja auch die Gegendemonstration, die wir noch nicht erwähnt haben, nämlich wir machen euch satt, wo Landwirte gewissermaßen dagegen demonstrieren. Und wenn wir sagen, mehr Wertschätzung für den Landwirt sollte möglich sein, dann müssen wir auch uns eingestehen, dass es bislang nur sehr, sehr bedingt gelingt, über Landwirtschaft kritisch zu diskutieren, ohne dass Landwirte sich dadurch persönlich angegriffen fühlen.
Also wenn an wem liegt das, an den Landwirten oder an der Diskussion?
Machen wir es diplomatisch, wahrscheinlich an beiden. Nicht, weil Demonstrationen zu beurteilen ist immer ganz, ganz heikel. Da gehen zigtausende Menschen und haben nicht alle immer denselben Tonfall in ihrer Kritik. Auf beiden Seiten, da bin ich völlig sicher. Aber es gelingt uns zurzeit nicht, kritisch über Landwirtschaft zu diskutieren und dabei die Landwirte abzuholen. Das heißt, was vielleicht wünschenswert wäre in diese Richtung, wäre, dass man sagt, gerade wir wollen die Landwirtschaft neu aufstellen, nochmal im großen Sinne über Landwirtschaft nachdenken, welche Landwirtschaft wollen und können wir als Gesellschaft eigentlich verantworten, aber nicht gegen den Willen der Landwirten, sondern sie mitnehmen. Das müsste ja eigentlich so machbar sein, dass dadurch auch die Landwirte, auch wenn es keine homogene Gruppe ist, davon profitieren, weil so wie es jetzt ist, wie zuvor beschrieben, dass viele das Gefühl haben, sie müssen sich wegducken, sie bekommen keine Wertschätzung, sie werden viel kritisiert. Wir haben gerade eine Studie gemacht, wo wir uns anschauen, wie es Bauern auf Facebook geht. Also da ist Hate Speech ein zentrales Wort mit unglaublich persönlicher Kritik. Das ist ja eigentlich etwas, was für keine Seite wünschenswert ist.
Also ich würde ganz gerne die Frage der Bauern, die angesprochen werden müssen, noch ein bisschen differenzieren. Wir haben ja auf der großen Demo in Berlin hier gesehen, es gibt jede Menge Bauern, die mit dabei sind. Schließlich waren es 175 Traktoren als Symbole. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft in Deutschland, wo die Bauern zusammengeschlossen sind, die tendenziell bereit sind, einen neuen Weg zu gehen. Es gibt aber auch den Deutschen Bauernverband, der sagt, Bewegung ist ganz schlecht. Wir müssen bei unserem Status quo bleiben und sind auch nicht maßgeblich diskussionsbereit, jedenfalls nicht, wenn es um die Substanz geht. In der Situation sind wir und die Situation kann nur bewegt werden, indem man mit den Bauern, die sozusagen in diesem Verbandslager sind, beginnt zu sprechen. Die Spitze ist weitestgehend stabil, die will nicht reden, aber die Bauern darunter, die wollen gerne reden und mit denen muss man, glaube ich, sprechen. Und die Frage, die immer auftaucht, kriegt man dann irgendwie eine Bewegung ins System? Also da finde ich es ganz heilsam, mal über den physikalischen Begriff der kritischen Masse nachzudenken. Wie viel kritische Masse braucht man, um eine gesellschaftliche Veränderung hervorzurufen? Und da braucht man nicht 100%. Die kritische Masse bei der Atombombe reichen 4% kritische Masse. Bei sozialen Veränderungen streitet man sich, aber um die 10% müssten es schon sein, aber keineswegs 90%. Das heißt, die Bewegung, die man in Gang kriegen könnte, kann man auch mit kleineren Mengen der Gesamtbevölkerung auf den Weg bringen. Und das finde ich ganz hoffnungsreich.
Genau, das Thema Dialog ist einfach ein sehr wichtiger Aspekt. Viele Dinge sagt man einfach so und meint auch, man weiß das schon immer, auch dass der Ausgleich in der Wertschöpfungskette und die Verantwortung der Verbraucher, das scheint alles etwas zu sein, was gar nicht neu ist und bekannt ist, und aber bekanntermaßen und leider bekanntermaßen eben tatsächlich nicht Anwendung findet. Also das Thema Dialog zwischen Landwirten und Verbrauchern muss tatsächlich auch ein Thema sein. Ich möchte aber doch nochmal auf den Landwirt nochmal auch hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Herausforderungen schauen. Also wir haben in den letzten Jahren ein zunehmendes Betriebssterben kleinerer Bauernbetriebe. Wir haben eine Notwendigkeit, Betriebe zu vergrößern, um einfach auch den globalen Preisen standhalten zu können. Und wiederum durch größere Ställe hat man mehr Tiere im Stall und größere Mengen an Tieren wird mit dem Begriff der Massentierhaltung belegt. Das heißt, wir haben hier ein bisschen ein Dilemma der wirtschaftlichen Notwendigkeiten, als Bauer bestehen zu können in einer globalisierten Welt und gleichzeitig den moralischen Ansprüchen, die Bauern teilweise auch selber haben, wie wir jetzt sehr, sehr gut eben auch herausgearbeitet haben, aber das in Einklang zu bringen. Wie geht man denn damit um? Also diesen Ausgleich, der kann teilweise über faire Erzeugerpreise gedeckt sein, aber das wird nicht alleine genügen, wenn man denkt, in welcher Weise sich die Landwirtschaft in Deutschland auch finanziert. Wir haben hier sehr viel Subventionen aus den EU-Töpfen, die für das Jahr 2020 nämlich auch neu geregelt werden müssen.
Das bedeutet, die müssen anders verteilt werden?
Sie sollten genau den Aspekt, den die Ansprüche der Menschen in Deutschland haben, nämlich mehr Tierwohl, mehr Ökologie, mehr Nachhaltigkeit, eben auch Rechnung tragen, dass dann die Erzeuger, die Landwirte, die für mehr Tierwohl stehen, für mehr Nachhaltigkeit in der Produktion, für mehr Ökologie in ihren Anbaumethoden, dann eben auch einen Ausgleich findet. Genau. Und das steht aber zur Diskussion und es ist noch nicht gesichert, wie tatsächlich die Neuregelung der GAP 2020 aussehen wird.
Die Diskussion, die wir hier haben, würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, weil es geht um eine ganz interessante Argumentation, die Weltmarktargumentation. Die wird gerne von der Industrie vorgebracht, die sagt, die Landwirtschaft bei uns muss auf den Weltmärkten konkurrenzfähig sein. Deswegen brauchen wir billige Produktion, große Produktionseinheiten. Und es gibt eine andere Position, die sagt, Nahrungsmittel werden bei uns zu Hause produziert und wie die produziert werden sollen, dafür geben wir die Regeln aus und nicht irgendein Weltmarkt. Diese Diskussion ist im Gange und die ist auch in der Landwirtschaft im Gange zwischen denen, die eine Exportindustrie, eine Exportlandwirtschaft machen wollen und die eine Versorgungslandwirtschaft machen wollen. Und ich glaube, da sind wir gerade erst am Anfang. Das hat die Politik noch nicht ganz verstanden und noch nicht aufgegriffen, dass es sich dabei um ganz grundverschiedene Konzepte der Versorgung geht.
Aber ist der Wettbewerb nicht auch im Inland im Zweifel ein brutaler aus Sicht der Bauern? Denn auch wenn sie nicht exportieren würden, bei offenen Grenzen sind sie immer einer Konkurrenz ausgesetzt. Und wenn sie selbst sich moralisch gut verhalten, aber höhere Kosten dadurch haben, sind sie im Nachteil.
Auch im Inland. Aber wir wissen doch, dass die niedrigen Preise im Inland von denen vor allen Dingen von denen erzielt werden, die die niedrigsten Kosten haben. Und die niedrigsten Kosten haben häufig die, die am meisten Kosten überwälzen, und zwar auf andere Bereiche, sei es auf die Umwelt, sei es auf die Menschen, die arbeiten, sei es auf die Tiere, mit denen sie zu arbeiten haben. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine wirklichen Preise auf diesen Märkten, sondern wir haben Preise, wo ein Teil der Kosten einfach weggefallen ist. Und wenn wir per Gesetz oder per Diskussion diese Kosten wieder in die Landwirtschaft mit zwangsweise einrechnen lassen, dann sind wir auf einem anderen Niveau. Dann kann auch am Ende ein ökologisch wirtschaftender kleinerer Bauer mit einem anderen mithalten, wenn der andere die gleichen Bedingungen erfüllen muss.
Lassen Sie mich gegen Ende der Diskussion noch einen Aspekt aufbringen, der die soziale Dimension von Nahrungsmittelversorgung auch berücksichtigt. Wenn tatsächlich zum Beispiel, bleiben wir beim Thema Fleisch, die Menge reduziert wird aus Gründen des Klimaschutzes, aus Tierwohlgründen und anderen, dann bedeutet das ja auch, dass sich die Preise für Fleisch erhöhen. Knappes Angebot erzeugt höhere Preise. Das hat ja soziale Folgen. Wir leben ja in der Illusion, vorhin war ganz kurz die Rede davon, dass jeder sich immerzu alles leisten kann. Lachs, Schweinefilet, alles da und alles billig. Diese Illusion würde ja zerbrechen. Welche Konsequenzen hat das für eine Gesellschaft, Dr. Dürnberger?
Was wir jetzt schon relativ deutlich sehen, ist, dass es vielen Leuten, glaube ich, sehr schwer fällt, sich einen anderen Lebensstil vorzustellen. Und da brauchen wir gar nicht auf die Bürger, die Konsumenten da draußen zu zeigen, sondern für uns alle, glaube ich, fällt es schwer. Wir haben uns einfach unglaublich an diese Vielfalt im Supermarkt, die ständige Präsenz von Nahrungsmitteln in unglaublicher Fülle von allen Herren Länder gewöhnt. Und das muss man so ehrlich sagen, wenn das reduziert werden sollte, wäre das eine Riesenumstellung, die uns vielleicht oder Kindern schon leichter fallen würde, aber die uns, die wir uns daran gewöhnt haben, sicherlich sehr, sehr schwer fallen wird. Ich glaube und votiere für ein Menschenrecht auf eine angemessene Ernährung. Das heißt, in einem Land, das so einen Wohlstand hat wie Deutschland, würde ich sagen, das ist nicht nur, wir haben nicht nur ein Recht darauf, dass wir satt werden, sondern auch, dass wir schmackhafte Produkte zu uns nehmen dürfen, also die uns schmecken. Also Essen ist ja auch immer mehr als nur, unter Anführungszeichen, Ernährung. Nicht nur satt werden, sondern es ist ja auch gewissermaßen ein Genussmittel. Mhm. Zugleich persönlich sehe ich skeptisch, was man auch manchmal hört, dass es so etwas gibt wie ein Menschenrecht auf Fleisch oder etc. Ich glaube nicht, dass es so ein unbedingtes Recht auf bestimmte Produktgruppen gibt. Ja? Ich kann mir auch heute bestimmte Dinge nicht leisten, ohne dass ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt fühle. Andere Leute werden das anders sehen, das verstehe ich, aber das wäre meine persönliche Meinung dazu.
Frau Gippert?
Ja, also das Thema steigende Preise, steigende Verbraucherpreise führt zum einen immer zum Aufschrei. Ne? Verbraucher trotz allen Qualitätsansprüchen sind am sensibelsten bei den Preisen. Wenn die Preise dann steigen, dann ist der Aufschrei eben auch laut. Das heißt, es ist schon eine sensible Größe, die ganze Qualitätsdiskussion ja in Frage stellt, was das eigentlich heißt. Die soziale Größe einer Veränderung, einer Transformation oder vielleicht auch so, wie wir es kennen vom Begriff eines Strukturwandels, ist immer gegeben. Also wenn ich Veränderungen habe in den Strukturen, und das würde ja eben auch bedeuten, wenn ich in der Agrarwirtschaft größere Veränderungen durchsetze, dass sich diese Struktur ändert, wird immer auch einhergehen mit dem Aufgeben an Besitzständen, mit dem Aufgeben vielleicht eben auch an sozialen Besitzständen und an Aufschrei eben auch sein. Das ist immer das Dilemma von Veränderungen, dass es nicht für alle eine Win-Win-Situation auch in der kurzfristigen Perspektive geben kann. Da ist die Frage, muss man sich an der kurzfristigen Dimension jetzt festhalten oder darf man sich den Blick erlauben, auch darüber hinaus und somit die soziale Dimension ein wenig, sie nicht so groß dimensionieren?
Ich meine, wir müssen doch sehen, dass wir in Deutschland am wenigsten für unsere Nahrungsmittel bezahlen im europäischen Vergleich. Das ist fast skandalös. Wir haben keine Wertschätzung gegenüber dem, was wir essen. Und das ist das große Problem. Wenn wir die Wertschätzung entwickeln, dann sind wir auch bereit, für den, der das Essen produziert, einen vernünftigen Preis zu zahlen. Ich denke, darüber müssen wir nachdenken, welche Wertschätzung wir unseren Lebensmitteln entgegenbringen. Und danach werden wir auch am Ende die Preise gestalten. Und dann ist billig wirklich nicht mehr der Maßstab, an dem wir uns orientieren werden.
Ja, das klang schon fast wie ein Schlusswort und soll es an der Stelle auch sein. Sie hörten das Forum heute mit dem Thema Sehnsucht nach dem Garten Eden. Kann die Landwirtschaft es den Verbrauchern noch recht machen? Diskutiert haben Beate Gebhardt, Markt- und Verbraucherforscherin an der Universität Stuttgart-Hohenheim, Christian Dürnberger, Tierethiker am Messerli-Forschungsinstitut der WetMed-Uni in Wien und Wilfried Bommert, Publizist und Direktor des Instituts für Welternährung in Berlin. Mein Name ist Werner Eckert.